Deutschlandradio Kultur. Tacheles.
Heute mit Selmin Çalışkan. Sie ist die neue Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International. Guten Tag.
Guten Tag.
Mein Name ist Ulrich Ziegler. Frau Çalışkan, angenommen, Jesus würde heute noch leben, würde sich Amnesty International um den Fall kümmern?
Auf jeden Fall.
Und warum?
Jesus ist für uns ein politischer Häftling, der keine Gewalt ausgeübt hat, sondern verfolgt wurde. Und auf Amnestys Agenda steht natürlich auch das Thema Religionsfreiheit. Das heißt, wir würden ihn auf jeden Fall als Menschenrechtsverteidiger unterstützen und sogar eine Eilaktion starten, international. Aber darüber hinaus würde ich auch sagen, wir würden auch die Eltern von Jesus beschützen und Herrn Friedrich auffordern, diese als Flüchtlinge aufzunehmen.
Aber wahrscheinlich würden nicht nur Amnesty aktiv werden, sondern auch die Internationale Liga für Menschenrechte, Human Rights Watch, Pro Asyl, die Gesellschaft für bedrohte Völker, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, wahrscheinlich auch der Menschenbeauftragte der Bundesrepublik und vielleicht auch der zuständige EU-Sonderbeauftragte für Menschenrechte. Was würden Sie denn da anders machen und wie würden Sie mit diesen Organisationen zusammenarbeiten?
Der Unterschied bei Amnesty ist natürlich, dass Amnesty eine Eilaktion starten kann, dass wir einfach eine Briefaktion starten, die dann international gestützt wird von allen Amnesty-Unterstützern weltweit. Das sind ungefähr 3 Millionen in ganz vielen Ländern. Und wir würden mit den anderen an einem Strang ziehen auf der Lobby-Ebene, also in Gesprächen mit den Politikern, in den ganzen Hintergrundgesprächen, die dann gleichzeitig noch stattfinden zu den einzelnen Fällen von Menschenrechtsverletzungen.
Einzelfallarbeit, das ist das Kerngeschäft eigentlich von Amnesty International. Nicht der Versuch, jetzt die großen politischen Linien zu machen, sondern im Einzelfall deutlich zu machen, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden.
Wir machen beides. Also wir machen genau diese Einzelfallarbeit ganz unten mit den Betroffenen direkt. Und das Gute ist, dass wir dann nach oben die Lobbyarbeit machen und auf der politischen Ebene Druck erzeugen in Gesprächen. Und das auch weltweit. Also nicht nur in Deutschland dann, sondern auch mit den entsprechenden Vertretern, die Entscheidungen fällen vor Ort in den Botschaften oder auch in Washington oder in Genf oder in Brüssel.
Und Sie haben Ihr Portfolio, wenn man das so sagen kann, in den letzten Jahren doch deutlich erweitert. Zumindest äußern Sie sich auch zu Polizeigewalt in Deutschland. Sie üben Kritik am Umgang der Länder Europas und Nordamerikas mit den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise und Sie werfen den Regierungen der westlichen Welt eine eigennützige und heuchlerische Außenpolitik vor. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Sie sind der moralische Zeigefinger, der sich zu allem und jedem äußert, sobald es um gesellschaftspolitische Fragen geht. Ist das nicht zu viel?
Es ist nicht zu viel angesichts der Auswüchse, denen wir begegnen. Wenn wir schauen, wie viele Kriege es gibt, wie viele Menschenrechtsverletzungen es gibt, ist es immer noch zu wenig. Eigentlich müssten wir irgendwann als Amnesty und auch für die anderen Nichtregierungsorganisationen, die sich für Menschenrechtsverletzungen einsetzen, müsste es irgendwann einen Tag geben, wo wir sagen, wir werden nicht mehr gebraucht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir werden immer mehr gebraucht.
Wäre es nicht sinnvoller, diese Kräfte und diese Organisationen zu bündeln, anstelle dessen versuchen, mehrere Organisationen an der gleichen Frage zu arbeiten? Das ist doch vielleicht etwas an Verlust an Konzentration und an Effektivität.
Also wir machen beides. Wichtig ist vielleicht zu betonen, dass die Welt viel komplexer geworden ist, dass es viel mehr Menschenrechtsthemen gibt heute als vor 20 Jahren zum Beispiel. Und dass das natürlich auch eine Spezialisierung erfordert, um diesen Menschenrechtsthemen gerecht zu werden. Das heißt, es muss viele Organisationen geben aus der Zivilgesellschaft, die sich mit einzelnen Themen in die Tiefe beschäftigen. Und dann muss es Koalitionen zwischen diesen Organisationen geben, für eine große Linie, für ein dickes Thema dann zusammenzustehen.
In Moskau wurde diese Woche Ihr Büro, aber auch die Einrichtungen von deutschen Stiftungen, von der russischen Staatsanwaltschaft und der Steuerbehörde besucht. Es gab Reaktionen. Außenminister Westerwelle bestellte anschließend den russischen Gesandten ins Auswärtige Amt, um ihm so wörtlich die Besorgnis der Bundesregierung mitzuteilen. Ist das die richtige Reaktion oder Business as usual?
Das darf auf keinen Fall Business as usual sein, weil wir dann den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich für einen demokratischen Reformprozess in Russland einsetzen, zeigen würden, uns ist das egal, was da passiert. Es ist nicht so wichtig, weil wirtschaftliche Themen sind zum Beispiel wichtiger für uns. Und deswegen würde Amnesty sagen, es ist ein verheerendes Signal, wenn aus der deutschen Politik nicht noch ein stärkeres Zeichen kommt, dass wir das verurteilen, was da passiert. Also da werden zivilgesellschaftliche Organisationen einfach eingeschüchtert und am Arbeiten gehindert. Und das zeigt eigentlich den Charakter der russischen Regierung.
Aber was kann die Bundesregierung jetzt tun, außer dass sie offiziell kritische Stellung dazu bezieht?
Es gibt vielfältige wirtschaftliche Beziehungen mit Russland. Russland sitzt auch im UN-Sicherheitsrat. Also da lassen sich sehr viele Gespräche führen auf höchster Ebene und das verlangen wir auch. Aber trotzdem muss es auch ein öffentliches Signal geben von der Bundesregierung, was stärker ist, das zum Beispiel besagt, dass das Thema jetzt bei jedem Gespräch mit russischen Vertretern auf den Tisch kommt. Und dass zum Beispiel Herr Steinbrück sagt, man müsse anerkennen, dass die westlichen Maßstäbe pluraler Demokratie nicht unmittelbar auf Russland übertragbar sind, ist einfach so eine Keule, die sich total entsolidarisiert mit den Menschen in Russland, die nicht mit ihrer Regierung einverstanden sind.
Frau Tschalischkan, Sie selbst haben viele Jahre im Ausland, unter anderem in Afghanistan, aber auch in Afrika gearbeitet, Projekte geleitet, sind seit dem 1. März jetzt Generalsekretärin von Amnesty hier in Deutschland mit Migrationshintergrund. Wird die Arbeit hier internationaler werden?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe natürlich ein internationales Gesicht, weil ich nicht deutsch aussehe. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, dass es für Amnesty bedeutet, dass sich auch Menschen aus der zweiten und dritten Generation der Migranten in Deutschland angesprochen fühlen und sagen, ja, die haben da eine von uns in Anführungsstrichen jetzt an die Spitze gesetzt und das ist für uns ein gutes Zeichen, dass wir da auch willkommen sind, wenn wir aktiv werden wollen im Bereich Menschenrechte.
Das Interessante ist ja, dass Sie diese Woche beispielsweise die Menschenrechtslage in der Türkei kritisiert haben. Was hilft es denn eigentlich, wenn Sie eine Presseerklärung rausgeben und die Menschenrechtssituation in der Türkei beklagen?
Das hilft insofern, dass viele in der Türkei wissen, dass Amnesty International Prozessbeobachter und Beobachterinnen hinschickt. Und das heißt, Amnesty sitzt in Gerichtsverfahren, die viel unter dem Thema Antiterrorgesetzgebung, freie Meinungsäußerung bei Journalisten oder bei Schriftstellern und Menschenrechtsaktivisten durchgeführt werden und fühlen sich natürlich dann auch beobachtet. Wir gehen mit den Beobachtungen dann später an die Politik und sagen, wir waren da und wir haben das und das und das beobachtet und festgestellt. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass dieser Mensch aus dem Gefängnis entlassen wird, weil das Gerichtsverfahren unfair geführt wurde.
Aber ist das ein Thema, das die türkische Regierung stark dann auch betrifft oder tut sie das nur, wenn sie sozusagen eine Perspektive für Europa hätte oder sagt, ja, wir wollen tatsächlich ökonomische Vorteile haben und dann müssen wir einfach die Menschenrechtsfragen klären, damit wir in Europa als volles Mitglied anerkannt werden am Tag X?
Es ist beides. Also die Türkei möchte schon von Europa anerkannt werden. Es gibt immer noch den Trend, immer noch, sage ich, weil ich nicht weiß, wie lange der noch andauert, dass in die EU aufgenommen werden soll, also die Türkei. Aber es gibt inzwischen auch eine enttäuschte Mehrheit in der Türkei, die einfach es satt hat, immer wieder hingehalten zu werden von der Europäischen Union, dass sie endlich aufgenommen werden. Und selbst wenn die Türkei nicht aufgenommen wird, ist aber die Türkei inzwischen ein starker Wirtschaftspartner für viele Länder, also nicht nur für Länder der Europäischen Union, sondern international. Und da möchte aber die Türkei auch eigentlich ein Saubermann-Image hinbekommen. Das heißt, die Arbeit, die Amnesty macht, vor Ort zu gucken in den Prozessen oder von London aus Ermittlungsarbeit zu betreiben, in die Länder hineinzugehen und mit Zahlen, Daten und Fakten herauszukommen zu Menschenrechtsverletzungen, übt eine große Wirkung auf die Politik aus.
Man könnte es auch umgekehrt sagen, wenn Brüssel der Türkei eine klare Perspektive gibt, was den Eintritt in die Europäische Union betrifft, dann hilft es auch den Menschenrechten in der Türkei?
Das ist auf jeden Fall so. Das ist ein großer Maßstab. Also wenn Brüssel sagt, wir wollen, dass die Türkei jetzt reinkommt in den nächsten 10 Jahren, dann heißt es, dass die Türkei dann auch noch Zeit hätte, bestimmte Reformpakete nach europäischen rechtlichen Standards anzupassen und in der Türkei durchzusetzen. Also auch gerade im Bereich Demokratieförderung und Menschenrechte. Und wir fordern, dass das Parlament endlich die türkischen Gesetze in Übereinstimmung mit internationalen Menschenrechtsstandards bringen muss. Also das Reformpaket ist jetzt von der Regierung ans Parlament gegangen und jetzt ist das Parlament dran, dort die eigenen Ansichten darüber, wie dieses Reformpaket aussehen muss, einzubringen. Und was gut ist, ist, dass das Thema Folter jetzt so richtig auf der Agenda steht und auch klar verdammt wird. Das andere ist aber, dass zum Beispiel, dass man immer noch nicht den Militärdienst verweigern kann in der Türkei. Es sitzen immer noch Männer in Haft, weil sie sich weigern, den Dienst an der Waffe zu machen.
Die Türkei würde gerne in die EU eintreten, mittelfristig. Das ist eine komplizierte Geschichte. Aber wäre das nicht der Hebel, um Menschenrechte auch in der Türkei einzuklagen, dass man sagt, ja, ihr habt eine Option und dann müsst ihr einfach die Grundlagen dafür schaffen, damit ihr auch volles Mitglied werden könnt?
Das ist eine komplizierte Frage. Die Türkei muss sich natürlich an EU-Menschenrechtsstandards auch messen lassen. Aber man muss zum Beispiel jetzt auch die Entwicklungen in Ungarn sehen. Also, dass dort die Justiz einfach deinstalliert wird, dass es keine unabhängige Justiz mehr gibt. Und da müssen die anderen EU-Staaten auch darauf reagieren, weil man sonst falsche Signale an EU-Anwärter sendet, zum Beispiel auch an die Türkei. Und die EU darf da keinen doppelten Standard einführen.
Deutschlandradio Kultur, Sie hören die Sendung Tacheles heute mit Selmin Çalışkan, der neuen Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International. Frau Çalışkan, Flüchtlingspolitik ist ein wichtiges Thema für Amnesty immer und immer gewesen. Wir haben rund 1,2 Millionen Flüchtlinge, die aus Syrien aus dem Land rausgegangen sind. Jetzt sagt der deutsche Innenminister, er würde gerne mehr Flüchtlinge in Deutschland aus Syrien aufnehmen und bekommt auch Lob von der EU-Innenkommissarin, die sagt, das sei ein bemerkenswertes Beispiel von Solidarität. Sehen Sie das auch so?
Amnesty findet das natürlich sehr gut, dass Herr Friedrich das jetzt macht und dass er auch in die EU reingeht und versucht, für eine koordinierte Aufnahmeaktion der europäischen Mitgliedstaaten für Syrer und Syrerinnen zu werben. Die andere Seite ist natürlich, wir sind sehr groß und reich als Deutschland. Und wenn man das Verhältnis sieht, dass man eigentlich 4000 Menschen pro Tag hat, die Syrien verlassen, ist das natürlich etwas wenig. Deswegen fordern wir da die Bundesregierung auf, nochmal diese Zahl zu überdenken und zu erhöhen.
Aber wenn wir davon ausgehen, dass es über 1 Million Flüchtlinge gibt, wie groß muss die Zahl sein derer, die dann nach Deutschland kommen können?
Ich denke, da muss es einen EU-Konsens geben. Also das muss auf EU-Ebene geregelt werden. Deswegen nochmal die koordinierte Aufnahmeaktion der europäischen Mitgliedstaaten. Die sind da gefragt und die müssen untereinander auch solidarisch sein. Also es kann dann nicht sein, dass 1-2 Länder 2/3 aller Flüchtlinge aufnehmen, wie das zum Beispiel Schweden und Deutschland in 2012 gemacht haben. Sondern da müssen auch andere EU-Staaten in die Pflicht.
Wo müsste eigentlich der Hebel angesetzt werden, damit dieser Konflikt im Grunde bereinigt wird? Da gibt es ja die große Diskussion auch von den Rebellen, die sagen, gebt uns mehr Waffen, helft uns, damit wir uns besser verteidigen können. Aber da sagen sie, nein, mehr Waffen in diese Region, das ist das Schlechteste, was man überhaupt machen kann.
Das sagen wir so nicht. Also was wir sagen ist, wenn Waffen in diese Region geliefert werden, muss das immer unter der Maxime geschehen, werden mit diesen Waffen Menschenrechtsverletzungen begangen oder Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Und wenn man das nicht sicherstellen kann, dann dürfen auch keine Waffen geliefert werden. Das ist so der Leitstab von Amnesty, um diese Situation zu bewerten. Und das andere nochmal ist die Änderung der europäischen Asylpolitik, die Amnesty schon seit ganz, ganz langer Zeit auch mit anderen Organisationen zusammen fordern. Weil das Schicksal der syrischen Flüchtlinge generell auch ein Schlaglicht auf die europäische Abschottungspolitik wirft. Also wenn wir wissen, dass in 2011 über 1500 Menschen, die auf Booten versucht haben, nach Europa zu kommen, umgekommen sind, dann muss sich die EU fragen, was können wir tun, um diesen Zustand zu ändern? Also Amnesty hat zum Beispiel beobachtet, dass Anfang März auf Lesbos in Griechenland die Leichen von 6 syrischen Staatsangehörigen gefunden wurden. Darunter war eine 17-jährige Schwangere und eine Mutter mit kleinen Kindern. Das zeigt einfach, dass die Flüchtlinge, die Not der Flüchtlinge so hoch ist, dass sie immer gefährlichere Wege eigentlich in Kauf nehmen. Und da müssen wir hingucken und da wird seit Jahren die Augen vor verschlossen.
Gibt es noch Kontakte zu Menschen, zu Organisationen im Land, wo Sie sozusagen als Frühindikator etwas erkennen können, was vielleicht andere Organisationen, die noch nicht so lange aktiv sind, nicht sehen?
Also das Gute an Amnesty ist natürlich die Ermittlungsarbeit, die wir machen. Das heißt, wir schicken Beobachter vor Ort, die sich die Situation angucken und sich auch mit Menschen und Vertretern auch von verschiedenen politischen Richtungen treffen. Das ist aber nicht nur zu Syrien, sondern das geschieht auch zu Russland, das geschieht auch zu verschiedenen anderen Ländern.
Beispielsweise auch nach Ägypten, ja, haben Sie genau. Da auch die Kontakte? Weil Sie einen Schwerpunkt gesetzt haben in Ihrer Arbeit in diesem Jahr, das sind die Menschenrechte in Ägypten, worauf Sie nochmal besonderen Schwerpunkt legen. Warum haben Sie sich eigentlich für dieses Land entschieden? Man könnte ja auch in andere Regionen schauen.
Also erstmal ist der arabische Frühling, der bezieht sich ja auf eine ganze Region. Die Region ist sehr wichtig politisch und Amnesty möchte die zivilgesellschaftlichen Kräfte dort nicht alleine lassen, sondern unterstützen. Und deswegen hat sich die Mitgliedschaft von Amnesty dafür entschieden, den Schwerpunkt auf Ägypten zu setzen.
Und wer hört Ihnen zu, wenn Sie Aktionen machen? Gibt es da Gesprächspartner, wo Sie sagen, ja, das sind Vertrauenspersonen, damit kommen wir klar, die nehmen unsere Ideen, unsere Forderungen auf?
Diese Menschen gibt es zum Glück immer wieder, auch innerhalb der Regierung, auch innerhalb des Parlaments. Und wir gehen mit unseren Berichten, die wir aus der Region haben und mit unseren Kontakten, also auch wenn wir Besuch aus Ägypten haben, versuchen wir immer ganz praktisch Gespräche mit dem Menschenrechtsausschuss zum Beispiel zu machen oder mit dem Auswärtigen Amt einzuleiten.
Und die Tatsache, dass in diesen Tagen dieses Weltsozialforum in Tunis stattfindet, erstmals in einem arabischen Land, trotz aller Mängel, was Demokratie betrifft, ist das auch ein Signal, wo Sie sagen würden, genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt?
Auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr darüber, dass das in Tunesien stattfindet, denn ich finde, dass dort auch die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich so sehr einsetzen seit Jahren, dadurch nochmal richtig Rückenwind bekommen und Solidarität von außen gezeigt. Darüber werden sich natürlich ganz viele gute Kontakte auch ergeben, die man dann später politisch nutzen kann, um Druck auszuüben.
Und wie schätzen Sie das Verhalten der tunesischen Regierung ein? Sie akzeptiert das? Sie freut sich, dass sie Öffentlichkeit bekommt oder wie?
Ich glaube, sie knirscht mit den Zähnen und duldet es.
Sie sind die deutsche Sektion von Amnesty International. In einem Interview vor kurzem haben Sie gesagt, der Rechtsstaat muss kritisiert werden, damit er einer bleibt. Dann sagen Sie uns doch mal, wo drückt der Schuh hierzulande besonders?
Amnesty International arbeitet schon seit längerem daran, einen Menschenrechts-TÜV einzuführen. Also alle Projekte sollen vorher geprüft werden, ob sie menschenrechtlichen Standards genügen. Und es gibt einen Plan von der Bundesregierung, an dem haben wir selber auch mitgearbeitet. Aber der ist derzeit noch nicht umgesetzt worden. Und da fordern wir einfach mehr Aktion von der Bundesregierung.
Wo hakt es dann, wenn Sie sagen, Sie fordern mehr Aktion? Wer sind die Bremser?
Ich weiß nicht, wer die Bremser sind. Ich weiß nur, dass die Umsetzer in den Ministerien sitzen müssen und dafür sorgen müssen, dass eine Arbeitsgruppe gebildet wird, die sich jetzt zügig an die Umsetzung macht.
Sie haben auch angekündigt, dass Amnesty nicht nur im Wahljahr sich kritisch auf die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung konzentrieren wird, auch da nochmal nachgefragt. Das Gefühl, dass man hier Menschenrechtspolitik Fragen von Seiten des Bundesaußenministers, aber auch des Menschenrechtsbeauftragten sehr stark im Fokus hat, ist der Eindruck falsch?
Nee, Ihr Eindruck stimmt auf jeden Fall. Das sind auch unsere Verbündete für Menschenrechtsthemen. Aber das darf nicht alleine nur zwei Personen in der Regierung überlassen sein, sich um Menschenrechte zu kümmern, sondern eigentlich muss die ganze Regierung dazu Stellung nehmen und das machen, was in ihren Händen bzw. in ihren Ressorts liegt.
Ja, das ist doch beispielsweise auch vorgesehen beim Entwicklungshilfeministerium. Herr Niebel sagt, wir müssen das vorantreiben, wir müssen mit klaren Kriterien uns auch überlegen, welche Vergabe wir bei Entwicklungshilfeprojekten machen und die Grundlage müssen Menschenrechte sein. Tut er es jetzt oder tut er es nicht?
Der Plan mit dem Menschenrechts-TÜV liegt ja im Entwicklungsministerium, aber eigentlich müsste es aus unserer Sicht auch auf die anderen Ressorts, auf die anderen Ministerien ausgeweitet werden, weil es nicht nur um Entwicklungspolitik geht, wenn wir über den Menschenrechts-TÜV sprechen, sondern um alle Politik, die von Deutschland ausgeht oder die nach Deutschland reingeht.
Das heißt also, ressortübergreifend als Element, das in allen Politikbereichen Wirkung zeigen muss.
Ja, als Indikator für alle Projekte, ob diese Projekte den Menschen gut tun oder nicht.
Was machen wir dann mit Verkauf von Waffen?
Der Verkauf von Waffen muss auch durch den Menschenrechts-TÜV. Das ist auch eine Forderung von Amnesty International, dass geprüft wird bei den deutschen Rüstungsexporten, ob durch diese Waffenexporte Menschenrechtsverletzungen oder Verletzungen des humanitären Völkerrechts passieren oder nicht.
So eine komplizierte Geschichte. Wie kann man denn sowas prüfen, wenn die Waffen dann in irgendwelchen Ländern sind, ob die so angewendet werden, wie Sie sich das vorstellen?
Wir wollen, dass in Deutschland eine rechtsverbindliche Menschenrechtsklausel eingeführt wird. Und dort zu dieser Klausel würde zum Beispiel gehören, wer sind die Endabnehmer dieser Waffen und wie lange verbleiben die Waffen dort? Und wir sagen als Amnesty, dass wir auf keinen Fall Waffen liefern können in Armeen oder an Polizei, die sich nicht an internationale Menschenrechtsstandards hält.
Aber Sie fordern nicht grundsätzlich den Stopp des Verkaufs von Waffen in irgendwelche Länder?
Das wäre unrealistisch. Also es wäre total naiv, das zu fordern. Ich denke, Amnesty legt da eine andere Schiene ein und versucht einfach einen Fuß in die Tür zu bekommen, damit wir ein Instrument haben, bei dem wir bei den Politikern immer wieder Druck machen können, nämlich diese rechtsverbindliche Menschenrechtsklausel innerhalb der Rüstungsexportindustrie.
An diesem Punkt arbeiten Sie ja schon längere Zeit.
Seit 20 Jahren.
Wie reagieren Politiker auf Ihre Forderungen? Hören Sie einfach gerne zu und sagen, ja, im Grunde habt ihr recht, aber es gibt ökonomische Zwänge, andere, wir versuchen das einzubringen, aber wir kommen da auch nicht weiter? Oder wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Regierung ist da auf unserer Seite und sagt, ja, wir wollen diesen Vertrag, allerdings nicht aus dem Grund, den Amnesty will, nämlich dass endlich diese exzessive Waffenrüstungsexporte ausgedehnt werden, sondern dass einfach gesagt wird, das muss jetzt strikt kontrolliert werden und zwar weltweit unter dem Schirm eines internationalen Abkommens, sodass alle Länder, die unter diesem Schirm sind, die gleichen Bedingungen haben. Und das ist der Grund, warum die deutsche Regierung das unterstützt. Sie wollen eigentlich gleiche Wettbewerbsbedingungen haben, so kann man das nennen. Und für uns ist es gut, weil wir, wenn wir diesen internationalen Vertrag haben, einen Fuß in der Tür haben und dann ein Instrument haben, um diesen internationalen Vertrag hier auf die deutsche Ebene zu kriegen und dann hier in Deutschland dafür zu sorgen, dass er auch hier gesetzt wird.
Dann nehme ich mal ein Beispiel. Wenn die Rebellen in Syrien sagen, wir brauchen unbedingt Waffen, um uns zu verteidigen und wir hätten sie gerne, weil wir langfristig uns von Assad befreien wollen. Ist das ein Punkt, wo man sagen kann, ja, das ist zu diskutieren oder sagt Amnesty an der Stelle, in einer Krisenregion wie dieser würde dieses überhaupt nicht helfen?
Nein, Amnesty hält sich da zurück und sagt, auch hier muss geprüft werden, ob damit Menschenrechtsverletzungen begangen werden können oder nicht.
Nochmal zurück in die Innenpolitik. Seit 1998 gibt es ja einen Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt. Ist das eigentlich ein natürlicher Verbündeter für Sie?
Es kommt immer auf die Person an, die da sitzt. Und die Person, die jetzt da sitzt, nämlich der Herr Löning, der ist ein sehr verlässlicher Partner für uns.
Nennen Sie mal ein Beispiel, wo Sie das Gefühl haben, ja, da ist jemand, Herr Löning macht hier Politik ganz im Sinne von Menschenrechtspolitik, wie Sie sich das vorstellen.
Wenn Herr Löning zum Beispiel Besuch kriegt von Menschenrechtsverteidigern, er lädt sie auch aktiv ein, auch aus kritischen Ländern wie zum Beispiel China. Dann gibt es da auch Kontakte mit Amnesty International und es wird versucht, zusammen mit dem Menschenrechtsverteidiger und der Bundesregierung Gespräche aufzusetzen, aus denen dann Ergebnisse hervorgehen.
Und anschließend fährt die Kanzlerin dann mit einer Wirtschaftsdelegation nach China und macht gute Geschäfte.
Und müsste eigentlich auch die Menschenrechtsstandards einfordern. Und zwar bei jedem Besuch, den sie macht in China.
Tut sie's?
Das weiß ich nicht. Also zu Anfang, als sie angetreten ist, hat sie das ganz massiv gemacht. Das haben wir sehr begrüßt. Ob sie das inzwischen noch so macht in dem Ausmaß, das wage ich zu bezweifeln.
Vielleicht gibt es ja noch einen weiteren idealen Gesprächspartner in der Politik, der heißt Joachim Gauck. Er nennt sich selbst Liebhaber der Freiheit oder Demokratielehrer. Das müsste doch eine Person sein, bei dem Sie sozusagen offene Türen einrennen können. Ist das so?
Die Türen sind sehr offen, weil Herr Gauck einfach von seinem eigenen persönlichen Profil und von seiner Biografie das Thema Menschenrechte, Demokratie, Partizipation ganz oben stehen hat. Und das andere ist, dass seine Rede vor dem Menschenrechtsrat in Genf vor ein paar Wochen uns total den Rücken gestärkt hat, weil er da die Menschenrechtsaktivisten und die Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen in den Vordergrund gestellt hat. Das heißt also eine dicke, dicke Anerkennung für alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich gewaltfrei für einen demokratischen Wandel in der Welt einsetzen.
Ja, in dem Zusammenhang hat er auch Waffenlieferungen an Diktatur stark in Frage gestellt. Nur eines hat er nicht gemacht. Er hat nicht die einzelnen Länder genannt. Hätte er das tun müssen?
Das kann ich nicht beurteilen, ob er das hätte tun müssen, aber dafür sind wir ja dann da.
Und welche wären es dann?
Da werden wir wahrscheinlich noch Gespräche führen müssen mit der Regierung.
In dem Zusammenhang in Genf hat Herr Gauck auch Folgendes gesagt, ich zitiere das mal, die Geschichte der Durchsetzung der Menschenrechte hat viele Kapitel, aber kein Ende. Sehen Sie das auch so?
Leider ja. Also wie ich ganz zu Anfang unseres Gesprächs sagte, eigentlich müssten wir irgendwann den Tag sehen, wo wir sagen, wir brauchen Amnesty nicht mehr.
Aber der wird noch ein Weilchen dauern.
Der wird leider noch ein Weilchen dauern.
Ja, das war die Sendung Tacheles heute mit Selmin Çalışkan, der neuen Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International. Nachhören, nachlesen können Sie das Gespräch unter www.dradio.de. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Ostersamstagnachmittag wünscht Ihnen Ulrich Ziegler.